ja, man zeigt auf die Politik und die machen ja zu wenig für mich und die Ärzte schauen nicht genau. Und dann sage ich, nee, du kannst es schon selber machen. Wasser, Kaffee, Tee, Pflanze, 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 Needs, dir deine psychische Situation anschauen und hast du genügend Schlaf und Erholungsmomente. That's it.
Geschmacksverstärker.
Der Foodwatch Podcast.
Gemeinsam mit euch entlarven wir die Tricks der Lebensmittelindustrie und machen uns stark für gesundes und nachhaltiges und ehrliches Essen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Andreas von Foodwatch und heute ist ein toller Gast wieder bei uns, bei mir, Dr. Patrick Bode. Moin Patrick oder Servus Patrick eher, ne?
Servus Andreas. Schön, dass ich, du hast mir gerade eingangs gesagt, das zweite Mal bei euch sein darf. Der erste Gast, der zweimal bei euch ist, ist mir eine totale Ehre. Und sehr schön, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir über die Dinge zu reden, die dich und mich beschäftigen. Vielen Dank.
Ja, gerne. Freue mich total. Bevor wir kurz zwei Sätze zu dir sagen. Wir haben relativ viele neue Hörerinnen und Hörer im Podcast. Das freut mich, das freut uns natürlich total. Anscheinend leitet ihr hier die Podcast-Folgen fleißig weiter an Freundinnen, Freunde, Bekannte. Deswegen möchte ich ganz kurz mal was zu Foodwatch sagen, für die, die jetzt vielleicht neu dabei sind. Foodwatch ist eine unabhängige Verbraucherinnenorganisation. Wir setzen uns für gesundes, ehrliches Lebensmittel ein. Wir kämpfen zum Beispiel dafür auch, dass weniger Pestizide versprüht werden, dass weniger Junkfood und Zuckergetränke an Kinder vermarktet werden, all solche Sachen. Und wir sind eben wirklich komplett unabhängig. Das heißt, wir finanzieren uns nur über Spenden und Mitgliedsbeiträge. Wenn ihr irgendwie Lust habt, uns zu unterstützen, dann guckt gerne mal in die Shownotes. Da haben wir auch verlinkt, wie man Mitglied werden kann bei Foodwatch oder spenden kann. So, das ganz kurz zu Foodwatch für alle, die jetzt neu dabei waren. Und jetzt zu dir, Patrick. Du bist Bayer und Arzt vor allem aber.
Genau, die Reihenfolge ist cool. Genau, ich bin Arzt und beschäftige mich eben seit, ich bin 25-jährig jetzt tätig und mein großes Anliegen ist geworden, lustigerweise über die letzten 10 Jahre, war wie oft im Leben, wenn man etwas ändert, auch die Erkenntnis vor 10 Jahren, dass es bei mir so ein Break in meinem Leben gab. Es war alles nicht mehr so, wie ich es mir gedacht habe. Und das hat eigentlich, war schmerzhaft damals, totaler Umbruch, ein bisschen beruflich, privat und mit viel Kindern und so etwas Scheidung, was alles sehr schmerzhaft ist, aber letztendlich hat mich das dazu gebracht, noch mehr in diese Prävention zu gucken, weil ich selber als universitär schulmedizinisch groß gewordener Arzt natürlich mich wenig mit Prävention beschäftige und da sind wir gleich beim Thema, dass wir halt in Deutschland, und ich will überhaupt kein Gesundheitssystem-Bashing machen, das finde ich immer schwierig, aber wir haben schon das Problem, dass wir eher ein Krankensystem haben und kein Gesundheitssystem und das heißt einfach auf gut Deutsch, das kann man auch pekuniär runterbrechen, wir machen zu wenig für Prävention, nämlich Zahlen, die letzten, die wir haben, ist glaube ich 1 Milliarde für Prävention geben wir aus in Deutschland und 500 für das Krankensystem, also den Kranken dann zu reparieren, zu heilen.
Nochmal, damit ich es richtig verstanden habe, du sagst, Deutschland gibt
500 Milliarden für das Gesundheitssystem grob aus. Die Zahlen sind dann immer mit einer gewissen Latenz. Ich glaube, die sind nicht die aktuellsten. Ich glaube, von 23 oder 24 und wir geben 1 Milliarde aus für diese Prävention, für Präventionsmaßnahmen. Und das ist natürlich einfach ein großes Mismatch. Und deswegen haben wir in Deutschland keine gut funktionierende, weil eben auch kein Geld da ist, präventive Medizin. Kann sein, dass die neuesten Zahlen sich nochmal geändert haben, aber das ist in diesem Bereich. Und deswegen muss eben leider bis auf Weiteres jeder Einzelne so ein bisschen seine Gesundheit präventiv in die Hand nehmen. Und das meine ich ganz pragmatisch und nicht bashend, aber so ist es.
Genau, da, genau darüber wollen wir sprechen, ne? Wie kann man auch selber präventiv tätig werden, um sich um die eigene Gesundheit zu kümmern. Vorab aber nochmal die Frage, für dich als Arzt, der ja da in dem Gesundheitssystem drinsteckt, woran liegt das denn, dass wir verhältnismäßig sehr viel Geld pro Kopf ausgeben für unser Gesundheitssystem in Deutschland, aber nur ein ganz kleiner Teil von diesem Geld in Gesundheitsprävention fließt?
Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Da bin ich auch nicht sehr gut bewandert. Ich bin in der Ständepolitik und in den Verteilungssystemen und im Gesundheitssystem nicht firm genug, um das jetzt sozusagen sehr gut validiert dir zu beantworten. Wir haben eben ganz viele, also zum Beispiel ein Beispiel ist, ich habe gestern einen Patienten gehabt, der im Krankenkassensystem sich sehr gut auskennt und sagte, das Hauptproblem ist der Risikostrukturausgleich. Also zum Beispiel ist es so, dass die Kassen müssen ja finanzieren, das ist ja in aller Munde, das hören wir auch her, wir machen jetzt da große Diskussionen und so ist das Problem, dass immer der finanzielle Anreiz groß ist bei den Kassen über diesen Risikostrukturausgleich. Das heißt, wenn du besonders kranke Patienten als Versicherer hast, dann kriegst du zusätzliches Geld. Das heißt, du hast eigentlich per se finanziell jetzt erstmal nicht so ein wahnsinniges Interesse, dass du zum Beispiel Ausgaben machst für eine präventive Medizin, weil du kriegst über den Risikostrukturausgleich dann weniger Geld. Das heißt, wenn ich jetzt eine Kasse hätte, wo ich sage, hey, denkt doch mal neu und macht gute präventive Medizin, dann müsst ihr dafür ein bisschen Geld ausgeben. Ihr müsst edukativ sein, ihr müsst den Versicherten die Augen ein bisschen öffnen, ihr müsst vielleicht kleine Implementierungen machen, wie wiegt euch alle 2 Wochen und so weiter, macht eine Liste, messt den Blutdruck und so weiter und es kostet Geld, aber dann kriegen sie weniger als die anderen Kassen, die kränkere Patienten haben, weil sie nicht die Prävention implementieren, verstehst du? Und dieser Risikostrukturausgleich ist nur ein Beispiel dafür, dass wir quasi durch finanzielle Anreize, ich glaube, das ist nicht gewollt, aber dadurch entstehen über die Jahrzehnte tradierte Finanzierungssysteme, die dazu beitragen, dass die Krankenkassen per se jetzt kein großes Interesse haben, präventive Arbeit an den Versicherten zu bringen.
Vereinfacht gesagt, also mit kranken Menschen oder mit der Behandlung von kranken Menschen kann man eben auch mehr Geld verdienen als mit Präventionsmaßnahmen. Wir haben hier demnächst auch Professor Andreas Michalsen im Podcast. Ich weiß nicht, ob du den kennst, so der Fastenguru in Deutschland.
Sag ihm liebe Grüße, ich schätze ihn total.
Ja, super. Die Folge kommt mit ihm im September, glaube ich. Der hat das auch erzählt, so dass natürlich zum Beispiel zum Thema Fasten sehr wenig Forschung betrieben wird, weil da keiner Geld mit verdienen kann, im Gegensatz zu, weiß ich nicht, halt einer Abnehmspritze oder irgendwelchen Blutdrucksenkermitteln. Ne? Aber gut, wir schweifen ab. Wir wollen ja eigentlich heute über das Thema sprechen, was du schon angerissen hast. Prävention, was kann ich denn tun für meine Gesundheit? Und du hast ja selber eine Praxis. Mit welchen Problemen kommen denn die Patientinnen und Patienten da so zu dir? Oder was siehst du da so vielleicht auch an Mustern oder typischen Fällen, was dir da immer wieder auffällt?
Ja, also es gibt wirklich ein ganz typisches Muster. Also man hat natürlich so eine Klientel mit 2 verschiedenen Ausrichtungen. Die einen, die schon kardiovaskulär, also Herz- und Kreislaufsystem, also Gefäße, erkrankt sind. Und es gibt diejenigen, die noch nicht erkrankt sind, einen Check-up wollen. Und da ist es so, dass mir vor allem bei Letzteren auffällt, wo das Kind noch nicht im Brunnen gefallen ist, aber auch bei den anderen, dass wir halt als Deutsche, und das meine ich gar nicht anklagend, ein bisschen im Alltag die falschen Entscheidungen treffen. Also ich glaube, im Vordergrund steht natürlich, wir wissen aus wissenschaftlichen Daten ganz klar, der größte modifizierbare Risikofaktor ist und bleibt nun mal das Essen. Da haben wir 2 eine schöne Schnittstelle beim Foodwatch und Bode, weil das Essen ist wahnsinnig wichtig, weil wir ja wissen aus den RKI-Daten, die ja noch gar nicht so aktuell sind, ich glaube die jüngsten sind 21, dass wir halt rasant steigende Adipositas und Übergewicht haben, die natürlich verortet ist im Essverhalten. Das heißt, was ich sehe, dass die Menschen vor allem im Ess- und jetzt wird es ganz spannend, im Trinkverhalten die falschen Entscheidungen treffen im Alltag. Und das macht mich wirklich traurig und ich verstehe, dass man da ja auch verwirrt ist, weil man oft, da arbeitet ihr ja auch dran, das Marketing einen verwirrt. Also nehmen wir mal das Beispiel bei den Getränken. Also ich sehe das, oder machen wir mal das Bigger Picture. Die Getränke sind das größte Thema beim Ess- und Trinkverhalten. Das heißt, die Menschen reden dezidiert über was für ein Erdmandelmehl und sie sind umgestiegen und machen das nicht mehr und das nicht mehr und kaufen sich neue Lebensmittel, aber sie trinken weiter. Ich habe jede Woche sicher 5, 6, 7, 8, 10 Patienten, die seit 5, 7, 8, 10 Jahren mit ihrem Gewicht kämpfen und mir dann im Nebensatz erzählen, dass sie das alles machen und dann haben sie eine genetische Testung gemacht, wie sie sich besser ernähren können und was trinken sie? 1 Liter Coke am Tag. Und das macht mich halt total traurig, weil ich mir denke, ja, aber wer sagt denn euch mal, dass das ein Problem ist? Weil ihr natürlich einfach damit euer ganzes Gesundheitssystem im Körper ruiniert, wegen schnell anflutendem Zucker und dem ganzen metabolischen Syndrom. Das ist halt ein Problem. Deswegen eine schon Take-Home-Message, die ich wirklich krass wichtig finde und die Leute strugglen, das zu machen. Und die, die es machen, werden aber viel gesünder. Das sehe ich, weil ich die Leute bei mir auf eine Körperzusammensetzungswaage mittlerweile stelle seit 7 Jahren, weil ich gemerkt habe, von außen sieht man auch nicht immer, wie die Fettverteilung ist. Auch wenn jemand schlank ist, wie wir zwei, kann es auch sein, dass wir ein bisschen Fettgewebe doch im unter der Faszie haben, im Bauch, sogenanntes Skinny Fett. Und wenn ich die auf diese Waage stelle und sie ändern mal für 3 Monate, dass sie nur noch Wasser, Kaffee, Tee trinken. Und das ist mein mantraartiger Vortrag an die Menschen da draußen. Ich sag's dir, Andreas, die Wasser, Kaffee, Tee trinken und das wirklich mal machen, die sagen dann auch, was sonst nix, Bode. Ich brauch doch was mit Geschmack. Kann ich nur ein bisschen Orangensaft? Sag ich, nein, probieren Sie es einfach mal. 6-8 Wochen, das ist so circa die Zeit, die man braucht, damit sich was dann manifestiert. Machen Sie mal 6-8 Wochen Wasser, Kaffee, Tee. Und ich sag dir, Andreas, die kommen nach 3 Monaten und gerade die ein bisschen mit dem Gewicht strugglen, ein bisschen mit dem Bauch strugglen, die ein bisschen hohen Blutdruck haben, beginnen Blutdruckmedikament bräuchten. Es ist ein Augenöffner und es wird viel zu wenig kommuniziert, weil die natürlich über Wasser, Kaffee, Tee, also nicht mehr Zucker oder zuckerartige, also kalorienhaltige Getränke, die ein bisschen Milch in einem Cappuccino kannst du da vergessen, einfach ihre Körperzusammensetzung deutlich verbessern. Das ist meine wichtigste Take-Home-Message. Also wenn jetzt jemand den Podcast nicht fertig hören will, wenn er schon gehört hat, Wasser, Kaffee, Tee und er macht es mal für 8 Wochen, hat er, ich wette es ihm, eine deutliche Verbesserung der Körperzusammensetzung und er fühlt sich auch besser. Das große Thema, was ich nicht aus den Köpfen rauskriege, dass die Leute meinen, dass verarbeitetes Obst in Form von Säften und Schollen gesundes, weil es so vitaminreich ist. Das haben wir über Jahrhunderte gelernt oder Jahrzehnte gelernt vor allem. Ich glaube, es war aus den 1910er Jahren, als in Nordamerika und Südamerika es zu viel Orangen gab. Es ist auch wieder Marketing. Und dann hat man gesagt, wie kriegen wir die denn in die Welt, diese zu viel an Orangen? Und dann hat man letztendlich gesagt, das ist die Vitamin-C-Bombe der Orangensaft. Und wenn du die Leute auf der Straße fragst, dann sagen sie, ja, Orangensaft hat viel Vitamin C und er hat ganz wenig Vitamin C. Wenn du die gleiche Menge im Brokkoli-Röschen futterst, hast du viel mehr Vitamin C. Und du hast einen schnell anflutenden Zucker. Und deswegen Säfte, Schorlen weglassen.
Saft hat immer noch so ein wahnsinnig gesundes Image und andere Zuckergetränke, Cola, Limos, die sind überall allgegenwärtig und man trinkt da sehr, sehr schnell große Mengen Zucker, ohne dass man es merkt. Also spannend, Patrick, das ist dein erster ganz großer wichtiger Tipp. Leute, verzichtet auf diese gezuckerten Getränke. Macht es einfach mal 6 Wochen, 8 Wochen. Keine Getränke mit Zucker, nur Kaffee, Wasser, Tee. Tipp Nummer 1. Was ist dein Tipp Nummer 2 als Arzt?
Tipp Nummer 2 wäre dann, da gehen wir mal in die Säule, die Bewegung, Ertüchtigung, weil ich auch ganz ehrlich, Andreas, immer so der Meinung war, ja, ich muss jetzt meine Leute, die einen Blutdruck haben und ein bisschen im Gewicht kämpfen und nicht so fit sind und auch fitter werden wollen. Ich meine, die Leute sind ja auch bewusster und kommen ja auch präventiv und merken das ja, wenn sie nicht so gut die Treppe mehr hochrennen können und wenn sie zu viel Bauch haben, das merken sie ja. Dann sehe ich immer, dass ich auch immer gedacht habe, ja, wie kriege ich die jetzt ins Gym? Wie kriege ich die jetzt auf die Fahrradrolle? Wie kriege ich die jetzt zum Sportler? Und das kriegst du sehr schwer hin. Erstens ist es an der Gewichtsentwicklung nach Studien gar nicht so hoch, der Sportanteil, zum Teil nur 11, 12, 13% an der Gewichtsreduktion. Das ist ja die große Mehr von Ferrero und Konsorten.
Möchte ich ganz kurz rein, haben wir auch im Januar ganz, ganz spannende Folge gemacht mit einem Arzt, der genau dazu forscht, der nämlich auch sagt, Sport als Mittel zur Gewichtsreduktion wird total überschätzt. Natürlich ist Sport wichtig, ne? Gar keine Frage, super, super, super und macht Spaß und ist gesund und tut dem Kopf gut, aber der Effekt auf die Gewichtsreduktion ist gar nicht so hoch, wie viele denken. Können wir auch nochmal in die Shownotes verlinken, super spannende Folge gewesen.
Ja, danke, genau wie du sagst, es ist auch wieder Marketing gewesen. Ferrero hat gesagt, wir machen eure tolle Kinder Joy Parks und dann könnt ihr die 5 Milchschnitten, könnt ihr euch wegzappeln. Funktioniert nischt. Das heißt, was ich dann so für mich gemerkt habe, eben ein ganz spannendes sportwissenschaftliches Feld, weil ich halt immer Studien wälze seit Jahren und das einfach cool finde, gibt es einen super Begriff und den will ich euch auch mitgeben als nächste Take-Home-Message, NEATS. Ich habe gestern Reel dazu gemacht, NEATS schreibt man N-E-A-T, Non-Exercise Activity Thermogenesis, heißt übersetzt, was du verbrennst an Energie fern vom Essen, Schlafen und Sport. Das heißt, wie ich, der jetzt am Stehtisch ist, verbrenne ich schon viel mehr, als wenn ich sitze. Wenn ich nicht den Aufzug nehme, wenn ich nicht die Rolltreppe nehme, wenn ich die Treppe gehe, wenn ich zum Einkaufen, doch auch wenn es ein Kilometer ist, nicht im Auto fahre, wenn ich aktiv pendle. Diese Dinge werden chronisch unterschätzt. Da gab es eine schöne Studie 2006, habe ich gestern erst gelesen, von Levine, veröffentlicht. Der hat einfach geguckt bei 2500 Probanden, wie variiert denn diese Needs, was macht das mit dem Körper? Er hat gesehen, vom einen Extrem der 2500 zum anderen, also einer, der sich gar nicht bewegt, talfaul rumsitzt und der sich extrem bewegt, waren es 2000 Kilokalorien Unterschied. Nicht Sport, nur Needs.
Die pro Tag?
Pro Tag. Non-Exercise Activity Thermogenesis. Das sind natürlich extreme Beispiele. Und er hat in der Studie gesehen, bei 2500 Leuten, dass der Adipöse im Schnitt 2,5 Stunden länger sitzt am Tag.
Also das heißt, klar, Sport probieren in den Alltag einzubauen, aber eben auch diese Alltagsbewegung nicht unterschätzen. Die Treppe nehmen anstatt dem Aufzug, am Stehtisch arbeiten und nicht den ganzen Tag sitzen. Diese kleinen Bewegungen im Alltag, dass die einen riesen Unterschied machen.
Ja, das ist das Schöne. Und die sind ja, sage ich mal, niedrigschwelliger als derjenige, der eh schon mit dem Gewicht kämpft, ist meine Erfahrung. Das meine ich überhaupt nicht böse. Es ist auch schwer. Der wird jetzt, erstens, wenn er dann joggen geht, ist eh zu starke Belastung. Und der wird sich vielleicht schwerer tun, dann erst zu sagen, jetzt fange ich mit dem Gym an, weil er sich da nicht wohlfühlt. Aber wenn er erstmal die Needs erhöht, also Wasser, Kaffee, Tee und Needs erhöhen, ist für mich halbe Miete. Ich sehe das, wenn ein Patient zu mir kommt, aus dem Wartezimmer, ich ihn hole, ich begleite ihn dann immer und dann sehe ich schon, wie er aufsteht aus dem Sitz, wie schwerfällig das ist, wie er zu mir geht und wie er sich sozusagen wieder in den Stuhl setzt, mit welcher Art, ob er jemand ist, da sehe ich schon, der ist jetzt festgewurzelt, da könnte der jetzt auch 4 Stunden sitzen. Und dann gibt es Leute, die haben eine andere Körperzusammensetzung, die setzen sich ganz anders hin, die haben ein ganz anderes Verhältnis zu diesen Bewegungen und das ist nicht als Blaming, sondern dass man wieder das erweckt und sagt, hey, mach doch wirklich, zum Beispiel sage ich meinen Patienten, mach mal einen Deal, Sie machen jetzt 3 Monate keine elektrisierte Fortbewegung. Kein E-Roller, kein Aufzug, keine Rolltreppe. Und dann schauen Sie mal, wie es Ihnen geht. Und ich sagte, Andreas, die sind von der Körperzusammensetzung anders. Die verlieren 4-3 Kilo Fettgewebe, die kriegen ein bisschen mehr Muskelmasse, super.
Also erster Tipp war, keine Zuckergetränke. Zweiter Tipp, mehr Bewegung im Alltag. Und das nehme ich jetzt direkt beim Wort, Patrick. Stehe hier mal auf und für unsere Podcast-Aufnahme auch am Stehtisch weiter fort. Mache ich doch direkt mit. So, dann dritter Tipp.
Ja, dann kommen wir dann sozusagen, weil ich mache, weißt du ja, in meiner Bode-Methode ist einfach das, was ich als Internist und Kardiologe über die letzten 10 Jahre, in der ich vor allem präventive Medizin mache, habe ich so gemerkt, die 4 Säulen sind es halt. Jetzt haben wir aus der ersten Säule die Säule Ernährung und Trinken, hat man das Wasser, Kaffee, Tee. Aus der Säule die Ertüchtigung bei mir, also Sport, Bewegung, haben wir die Needs. Und dann finde ich eine ganz krass wichtige Säule und ich merke, dass das extrem zunimmt, weil du ja auch fragst, mit was kommen die Menschen zu mir? Das ist die Säule Erholung. Und in der Säule Erholung merke ich, dass wir halt schon einfach, und das zeigen ja wissenschaftliche Daten, gestresst sind. Es sind sehr viele Menschen gestresst und da war für mich der größte Augenöffner, dass dieser Stress, das muss ich ganz kurz erklären, um dann quasi eine Take-Home-Message euch zu geben, der Stress hat ganz viel mit Körperzusammensetzung zu tun. Das wusste ich früher auch nicht, weil wir lernen übrigens, kleiner Seitenaspekt, in der Schulmedizin, ich glaube bis heute nicht im Curriculum in Deutschland, haben wir keine ernährungswissenschaftlichen Vorlesungen, wir haben keine präventivmedizinischen Vorlesungen.
Wie spannend ist das? Das spielt gar keine Rolle im Medizinstudium?
Überhaupt nicht. Ernährung spielt zero Rolle, außer halt so Skorbut, schwerer Vitamin C-Mangel bei Seemännern in dem 19. Jahrhundert. Aber wirklich, es ist so. Und deswegen, das muss man sicher novellieren und deswegen ist es halt überhaupt kein Thema. Und was ich auch erst lernen muss, ist, dass diese Stressachse, die wir haben, und da ist jeder ja unterschiedlich stressresilient, das wissen wir ja alle, wahnsinnig reinspielt auch in die Gesundheit, nicht nur über die Achse Stress und Erholung, nämlich diese Herzratenvariabilität, die viele kennen, die reiße ich nur ganz kurz an, die zeigen sehr gut, ob ich vegetativ entspannt bin, ob ich cool bin wie ein meditierender Yogi, der total floatet, oder ob ich mega gestresst bin. Und das spielt eine große Rolle, aber eben auch, dass der Stress, wenig Schlaf, viel Medien, auch bis spät abends Mails beantworten, hoher Arbeitsdruck, weltpolitische Belastungssituationen einen dazu führt, dass wir gestresst sind innerlich und das kannst du messen und die haben alle Menschen, haben wir zunehmende Cortisol-Spiegelprobleme. Das heißt, dass einfach keine sinnvolle Schwankung mehr ist und das macht interessanterweise dann den Körper, bringt er dazu, dass er alles zusammenhalten will. Das ist sozusagen für den Körper, dieses Cortisol ist wie so, Mensch, Junge, halt alles zusammen, es kommen schlechte Zeiten, es droht was. Was macht der Körper mit hohem Cortisol? Blutdruck steigt und so weiter, aber vor allem auch, er wird es schwer haben, Fett zu verlieren. Die Insulinresistenz steigt.
Das ist sozusagen so ein Überlebensmechanismus des Körpers. Ja? Der Körper spürt, er steht unter Stress und evolutionär bedingt denkt er, so jetzt muss ich vereinfacht gesagt alle Kalorien, die ich habe, bei mir halten. Bloß nicht Fett abbauen, bloß nicht Fett verbrennen.
Hast du total genauso perfekt beschrieben. Und das verstehen viele nicht. Das heißt, ganz spannend, ich mache auch oft bei den Menschen so eine Food-Analyse, dass sie mal in Ruhe nach einer nüchternen Phase messe ich, was sie denn verbrennen nach der nüchternen Phase. Dann müssten sie was verbrennen? Fette. Das können sie nicht. Mhm. Wenn sie, weil wir messen dann immer auch die HRV, das Stresslevel, weil sie alle gestresst sind. Das heißt, wenn dann jemand Gewicht abnehmen will, fällt es ihm total schwer, wenn er gestresst ist. Und wenn dann der eh schon mit seinem Gewicht kämpft und nicht glücklich ist, sagt, so, jetzt haue ich mir 600 Kilokalorien, spare ich mir ab, die mache ich weg, mache eine Crash-Diät oder 1000. Und dann muss ich ja dünner werden, weil alle sagen doch auf Insta, Calories in, Calories out, vergiss es. Bitte nicht Kalorien zählen. Sie werden in Wall kommen, weil sie dann noch gestresster sind. Und der Körper, wie du richtig sagst, evolutiv als Jäger und Sammler, sind wir gestorben, wenn wir halt zu wenig Masse hatten und heute sterben wir, wenn wir zu viel Masse haben. Der Körper ist immer noch auf Fettaufbau, Fettaufbau, Fettaufbau. Alles, was du nur kriegst, baut er auf und dann sagen die Leute, ich will jetzt abnehmen und schaff's nicht und ich esse nur noch wie eine Maus. Dachte ich früher, ja genau. Nee, stimmt. Deswegen, der Stress, okay. Das ist jetzt meine Take-Home-Message, ehrlich bei sich anschauen und auch mal schauen, wie tick ich, wie sehr schaffe ich, mich von der Arbeit abzugrenzen, wenn ich nach Hause gehe, ja, und wie schaffe ich auch in der Arbeit mich abzugrenzen von vielleicht übergriffigen Aufgaben? Es ist dauernd übergriffig, diese Assertiveness und Detachment, nennt man nur die Fachbegriffe von der Arbeit. Aber auch zu Hause, wie schaffe ich mir vielleicht zu viel Stress? Gerade sehe ich viele Eltern, die sich halt einfach verrückt machen für die Kinder und alles für sie perfekt regeln wollen. Es funktioniert nicht und deswegen den Stress angucken, vielleicht mal sich überlegen, schlafe ich gut und diesen Schlaf anschauen und Erholungsmomente im Alltag. Also Stress angucken, Schlaf eine Prio geben und Erholung im Alltag. Nach so einem Talk, wie wir jetzt haben, Fenster auf, 5 Minuten rausschauen ins Grüne oder mal einen kleinen Walk, 2 Minuten um den Block, Kopf freikriegen. Macht wahnsinnig viel mit Stress, Gesundheit, Cortisolachse, Fettabbau, metabolische Gesundheit, Herzinfarkt, Schlaganfall. Du kannst es immer weiterführen. Das ist wie so eine Kaskade.
Ganz, ganz spannender Punkt, Patrick. Wird, glaube ich, in der Tat total unterschätzt. Teilweise haben wir in der Gesellschaft ja auch eher so das Gegenteilige, dass Stress auch irgendwie so positiv besetzt ist. Ach Gott, ja, ich habe so viel zu tun. Ich bin so gestresst als Zeichen, dass man irgendwie, weiß ich nicht, besonders wichtig im Job ist oder so. Also finde ich ein super Take von dir hier zu sagen, achtet auf euer Stresslevel, achtet auf ausreichend Schlaf, auf ausreichend Erholung. Das war jetzt der dritte Tipp. Was ist eine vierte Message für uns hier?
Vierte ist vielleicht so ein bisschen das Komplizierteste, aber das kann man einfach runterbrechen trotzdem. Für den Einzelnen vielleicht komplizierter, weil man da ein bisschen nachdenken muss. Das ist bei mir die Säule Erleben. Also das sozioemotionale, psychische, / mentale kann man nicht so begrifflich manchmal so klar trennen. Da einfach schauen, was bin ich für ein Typ? Das spielt natürlich auch rein in den Stress. Also wie resilient bin ich? Ja? Wie geht's mir in der Beziehung mit meinem engsten Partner, Partnerin oder wenn ich jünger bin, vielleicht mit den engsten Freunden. Wie geht's mir aber ganz wichtig mit mir? Und das wird in dieser ganzen Longevity-Diskussion, die ja an sich sinnvoll ist, dass wir auf uns achten, gar nicht so kommuniziert. Aber für mich ist es ganz ehrlich, Andreas, der heilige Gral, weil ich eben vor 10 Jahren auch in so ein Burnout gegangen bin und immer dachte, höher, schneller, weiter und ich schaffe das alles und so. Was du auch gerade ansprachst, High Performing und wir sind ja so gestresst und alles ist gut. Es war überhaupt nicht gut und das hat mir einen krassen Break in meinem Leben gebracht, wo ich auch jeden Stein umgedreht habe und es war so augenöffnend und wir müssen uns anschauen, wie funktionieren wir? Sind wir gesund mit uns? Also bin ich jemand, der die ganze Zeit eigentlich sagt, das schaffst du nicht und das ist nicht gut oder du bist zu langsam. Also diese inneren Antreiber nennt man das aus der Transaktionsanalyse, finde ich wahnsinnig spannend, da mal reinschauen. Also was treibt mich an? Was hatte ich für eine Ursprungsfamilie? Durfte ich auch mal einfach chillen? Durfte ich auch Kind sein oder habe ich vor allem funktioniert? Und wie geht's mir da mit mir? Und wenn ich merke, ey, ich kann eigentlich nicht Ruhe geben, ich muss immer was machen, ich tue, also bin ich, nenne ich's, habe ich viele Patienten, deswegen sage ich's hier, den sage ich dann, schau mal dein Leben an. Findest du das gesund? Und dann gucken sie einen verdattert an und dann merkst du so, nee, sie merken so, dass das eigentlich nicht gesund ist. Und dann eben sich überlegen, warum mache ich nicht mal erstmal berufsbezogen, niedrigschwelliger ein Coaching oder ich mache doch mal auch eine kurze Therapie und mache mir einfach Gedanken, wie geht's mir psychisch. Und natürlich auch sozioemotional, wie ist mein Freundeskreis, tut er mir gut, sind wir da nur gegenseitig aggressiv, was macht es? Also das Umfeld und sich selber angucken, wie geht's mir psychisch, sozioemotional? Und ich kann dir sagen, wenn man da einigermaßen floatet und ich merke das, wenn Menschen zu mir kommen, dann sind die viel gesünder, weil die eben nicht sich runterholen müssen abends mit einem halben Liter Valpolicella, weil es so stressig ist, um dann endlich runter zu grooven, sondern die grooven anders runter und treffen die gesünderen Entscheidungen beim Essverhalten, die gesünderen Entscheidungen bei der Bewegung, die gesünderen Entscheidungen beim Freundeskreis. Und das ist so wichtig.
Ganz schöner Punkt, den du da machst, finde ich. Auch das wird ja, wenn man sich irgendwie so Gesundheitstipps auf Social Media anguckt, häufig völlig außer Acht gelassen, ne? Finde ich, da geht es dann darum, weiß ich nicht, wie viel Sport man möglichst macht, welche Nahrungsergänzungsmittel man sich alles reinpfeift. Mag ja alles richtig und wichtig sein, aber genau, wir sind soziale Wesen und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch für die körperliche Gesundheit. Sehr spannend. Also jetzt haben wir schon 4 Tipps gehört, jetzt bin ich gespannt auf deinen 5. und letzten Tipp für uns.
Habe ich überlegt, was so eine gute Schnittstelle für uns beide ist, aber ich glaube, wir kommen dann doch nochmal zurück für den 5. Punkt für mich auf Ernährung, weil ich auch da früher mir Smoothies gemacht habe und viel Obst gefuttert habe und das alles super fand und halt auch gern mein Croissant und das war so in der Früh Cappuccino und eine Quarktasche und dann war ich nach einer Stunde wieder hungrig, weil ich wunder. Und ich will euch einfach die Augen öffnen, wir alle müssen mehr die Pflanze Center Stage haben, wie die Amerikaner sagen. Also die Pflanze muss im Vordergrund sein. Beim Essverhalten müssen wir uns angewöhnen. Ich sag immer wieder redundant und es ist so wichtig, wie ich Wasser, Kaffee, Tee sag, ist fresst Pflanze, 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 Pflanze. Das ist nicht nur ethisch, ökologisch und wahnsinnig wichtig. Es ist ein Thema auch mit uns zwei in Foodwatch. Ihr macht ja super. Hat Brokkoli ein Label? Nein, hat's nicht. Ja, da steht nicht High Protein oder weiß ich was drauf. Wird vielleicht auch irgendwann kommen, leider. Aber nehmt die Dinge, die Pflanzen, ja. Die Amerikaner sagen immer so pathetisch, what God made, ja. Aber das, was auf dem Strauch, auf dem Boden wächst, das meist nicht verpackt ist, auch noch gut. Nimmt man auch noch mit. Und esst viel von Pflanzen. Gesunde Pflanzen, pflanzliche Fette sind wahnsinnig wichtig. An erster Stelle Olivenöl. Gibt's die größte Studie, kann man auch alles runterbrechen, wenn über Diäten gesprochen wird oder Essverhalten. Die eindeutig bewiesene, nach Studien gesundheitsförderlichste Diät ist eine pflanzenbasierte mediterrane Ernährung. Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Da gibt es die meisten Studien, die uns zeigen. Größte Studie war die Predimage-Studie. Da gab es einen krassen Überlebensvorteil, gerade bei kardiovaskulär sogar Erkrankten, wenn die eben mediterrane Kost mit viel Olivenöl, Hülsenfrüchten und nicht Pizza, Pasta, Tiramisu, klar. Fisch, nicht viel Fleisch und auch Vollkornprodukte, was einem heutzutage in Italien gar nicht mehr bewusst ist. Aber die klassische mediterrane Diät war da mehr auch in Richtung Vollkorn. Das heißt, das beachten, fresst Pflanze, Pflanze, Pflanze. Und ich sag immer so, wenn ich gucke bei mir, ich schaue immer so, ich esse sicher am Tag 60-70% von dem, was ich futter, ist Pflanze. Und das ist, macht das Leben nachhaltig, gesünder und auch leichter. Und das wird auch mich heißen gefallen. Ich finde auch super, was er macht, weil das ist total genau in die Richtung. Es tut dem Planeten gut, es tut uns gut. Und das haben wir verlernt. Weißt du, in Bayern sagen wir, was machen wir jetzt ums Fleisch? Scheiße, was machen wir dazu? Mache ich um den Leberkäse, was mache ich jetzt um die Wurst, um die Bratwurst von Markus Söder? Was macht man da? Da machst du Semi dazu. Ja, aber das, die Pflanze ist so wichtig, ist gesund, nachwachsender Rohstoff, tut dem Mikrobiom gut, der Darmflora gut und der ganzen metabolischen Gesundheit.
Das war, finde ich, ein schöner Schlussappell und nochmal ein super letzter, 5. Tipp. Patrick, vielen Dank. Mir hat das jetzt auch ein Stück weit Mut gemacht, denn diese 5 Tipps zeigen ja, man hat auch ganz schön viel selber in der Hand, wenn man an seinem Lifestyle, an seiner Ernährung und seinem Lebenswandel ein bisschen was tut, kann man viel für seine Gesundheit tun, kann man viel für Prävention tun. Und ich finde, das ist ja irgendwie auch eine positive und mutmachende Botschaft.
Ja, das finde ich auch das Schöne. Ich glaube, ich bin nicht ja auch wie ihr auch sicher. Es gibt Phasen, wo man desillusioniert ist, weil man wähnt den Kampf gegen die Windmühlen wie Don Quixote. Aber es lohnt sich und wir müssen uns alle sozusagen gegenseitig unterstützen, dass wir mit den kleinen Stellschrauben selber sehr viel bewegen können und nicht immer dann das große Ganze ändern wollen. Das sehe ich schon auch bei den Patientinnen und Patienten, dass man sagt, ja, man zeigt auf die Politik und die machen ja zu wenig für mich und die Ärzte schauen nicht genau. Und dann sage ich, nee, du kannst es schon selber machen. Wasser, Kaffee, Tee, Pflanze, 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 Needs, dir deine psychische Situation anschauen und hast du genügend Schlaf- und Erholungsmomente. That's it.
Patrick, vielen Dank. Und für euch, ne, du bist auf Instagram zum Beispiel total aktiv, da findet man dich unter, wie ist dein Instagram-Name?
Bode-Methode, also Bode-Methode, Bode-Methode.
Da findet ihr Patrick Bode mit vielen Tipps auch, guckt da gerne mal rein. Und ja, Patrick, an dich nochmal herzlichen Dank, dass du da warst, hat wieder total viel Spaß gemacht.
Andreas, danke an dich, super Fragen, da hat mit dir auch super Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank an euch alle.
Dankeschön. Ja, danke an euch wieder, dass ihr zugehört habt. Und ihr wisst ja, ne, normalerweise auch kommt hier immer noch mal eine gute Nachricht. Aber auch bei der Folge, weiß nicht, wie es euch geht. Irgendwie, ich habe das Gefühl, ich brauche jetzt keine gute Nachricht, um hier zu entlassen werden, weil diese 5 Tipps, mich haben die wieder total motiviert und mir haben die Mut gemacht und lassen mich doch jetzt ja wieder auch irgendwie positiv in die Welt schauen. In diesem Sinne, schön, dass ihr wieder dabei wart. In 2 Wochen geht's weiter. Macht's gut. Tschüss.
Geschmacksverstärker.
Der Foodwatch-Podcast.